Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Folge 122, Nachholspiel ist am Start und vor mir sitzt Olli zu meiner Linken,
hallo.
Zu meiner Rechten der Gastgeber Mario Harter im schönsten Gastgeber-Outfit.
Danke. Möchtest du einen Espresso nach deiner Pizza, die du gerade schon gegessen hast?
Ich wollte dich nicht fragen, weil es dauert bei dir immer ein bisschen länger, bis die
ja.
Das angeschmissen ist.
Und meistens, meistens muss es ja extrem Espresso. Schnell gehen hier, deswegen hast du nicht so viel Zeit. Aber wenn du jetzt einen möchtest, mache ich die Maschine an.
Komm, mach sie an.
Okay, ich bin kurz weg, aber es ist kein Scherz. Ich gehe
nicht
kurz.
Okay, ja, okay. Hans hat ja gerade gesagt, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Corona ist noch nicht Geschichte, muss man sagen. Trotzdem haben wir vergangene Woche drüber gesprochen. Und wir hatten ja auch in der Folge gesagt, dass wir so ein bisschen Bammel hatten vor der Folge, weil ihr uns schon ganz oft geschrieben habt, dass es ganz cool ist, wenn da mal jemand in einem Podcast nicht unbedingt über Corona redet. Haben wir in der vergangenen Woche doch gemacht, als wir über das Spiel 0 gesprochen haben, über Bergamo gegen Valencia. Aber das Feedback war, das ist mal eine Ausnahme, da kann man doch schon mal über Corona reden. Übrigens gab es jetzt vor ein paar Tagen einen Artikel, der nochmal herausgearbeitet hat, dass wirklich dieses Spiel kein echter Pandemietreiber war, sondern das Ganze maximal ein kleines bisschen vorangetrieben hat. So viel also zur Nachbereitung dieser Folge. Ja, ein bisschen vorangetrieben, aber nicht der große Pandemietreiber. Damit haben wir auch Folge 121 weggeschoben und sind jetzt in Folge 122. Heute, ja, verschmelzen so ein bisschen zwei Themen zueinander. Ihr werdet gleich merken, was ich meine. Unsere Folge dreht sich heute über Mainz 05. Über Mainz 05 haben wir jetzt bisher noch nicht so oft gesprochen, Mario. Und Hans ist ja auch, würden jetzt viele sagen, die es jetzt vielleicht nicht unbedingt mit den 05ern halten, doch eher schon was Regionales, ne? Ein regionales Ding. Man trifft jetzt nicht überall in Deutschland Mainz 05-Fans. Aber heute geht es auch um ein Thema, was eigentlich den kompletten europäischen Fußball der vergangenen 20 Jahre mitgeprägt hat. Klingt irgendwie erstmal total komisch und etwas hochtrabend, ist aber wirklich nicht übertrieben. Und da es nun mal ein so wichtiges und ein so großes Thema ist, sprechen wir auch nicht nur zu dritt drüber, sondern zu viert. Wir holen uns gleich noch Mara Pfeiffer, Journalistin und Autorin, dazu. Denn sie hat ja so viel Expertise im Bereich Mainz 05, ihr macht keiner was vor. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir es nicht zu dritt, sondern holen uns noch schlagkräftige Verstärkung. Erstmal ganz kurz zum historischen Aufhänger, um den es ja hier immer geht. Wir springen 21 Jahre zurück. Ende Februar, wir sind in Mainz, es ist Fastnachtszeit und beim FSV, da ist denen damals überhaupt gar nicht so richtig zum Feiern zumute. Die haben 7 Spiele zu dem Zeitpunkt, also wir sind in der zweiten Liga, muss ich noch dazu sagen, die haben 7 Spiele zu dem Zeitpunkt in Folge nicht gewonnen. Die 05er in Liga 2 auf Platz 15, damals war es ein Abstiegsplatz, das war übrigens mein erster Lerneffekt. Gesundheit, Hans. Gesundheit. Zu dem Zeitpunkt, ich habe es ja gesagt, Corona ist noch nicht Geschichte, zu dem Zeitpunkt stiegen noch die letzten 4 Mannschaften aus der zweiten Liga ab. 15, 16, 17, 18. Ist gar nicht so lange her, aber ich hatte schon wieder fast vergessen.
Weil es da noch die 4 Regionalligen gab, gell, war das?
Und Mainz stand nun mal auf Rang 15, also einem Abstiegsplatz. Es war also der 27. Februar 2001, Mainz 05, Trainingslager in Bad Kreuznach. Am Abend vor dem Heimspiel gegen den MSV Duisburg, da saßen da Manager Christian Heidel, kennen wir, Präsident Harald Strutz, kennen wir auch alle. Und die beiden saßen mit dem Mannschaftsrat zusammen in einem Hotelzimmer, in diesem Trainingslager. Und Heidel und Strutz haben dann mal eben diesen 3 Spielern, Dimo Wache, wer war noch dabei, Demand und Thomas Ziemer. Und den 3 haben die beiden gesagt, dass sie gerade Trainer Eckhard Krautzun entlassen haben. Übrigens nicht der erste in der Saison. Der 3. Cheftrainer innerhalb von 10 Monaten. Es turnte sogar noch ein Interimstrainer rum. Also sie hatten 4 unterschiedliche Leute innerhalb von 10 Monaten auf der Bank sitzen. Heute gilt Mainz ja so als gemütlich und damals war es aber ein Schleudersitz da bei den Rheinhessen. Und da haben die sich gedacht, was nun? Nachfolger hatte die Führungsetage auch nicht kontaktiert und parat. Und dann hat der Mannschaftsrat, und zwar nicht Harald Strutz und Christian Heidel, sondern der Mannschaftsrat, ich habe es gesagt, Dimo Wache, Sven Demand und Thomas Zimmer vorgeschlagen, Mensch, dann soll es doch der Kloppo machen. Ja, der Kloppo, das ist Jürgen Klopp, aber der Kloppo, der hat damals noch gespielt bei eben Mainz 05. Der hat 3-4 Tage, bevor Eckhard Krautzun entlassen wurde, hat er noch Rechtsverteidiger gespielt bei Mainz 05. Und der war verletzungsbedingt, ja, fraglich, wackelig für das Spiel gegen MSV Duisburg. Und dann haben sie sich gedacht, ja, wenn er nicht spielen kann, dann setzen wir ihn doch einfach auf die Trainerbank. Es wird ja immer wieder gesagt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, es wird ja immer wieder über einen Spieler gesagt, ja, der ist irgendwie der verlängerte Arm des Trainers. Oder der ist eigentlich, hat er schon so als Spieler irgendwie gedacht wie ein Trainer. Aber trotzdem würdest du den ja eigentlich nicht auf die Trainerbank setzen. Vor allem, wenn der halt direkt gerade 3-4 Tage vorher noch gespielt hat. Er war beliebt in der Truppe, er galt sowieso als jemand, der definitiv Trainer werden wollte. Und trotzdem war es ganz lustig, als er dann zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den MSV Duisburg auf die, wie nennt man das, Empore, wo man sich da vorne hinsetzt, um die Interviews zu geben oder um die Fragen gestellt zu bekommen, hat wohl der erste Mainzer Journalist gesagt, was? Was will denn der Kloppo da vorne? Und habt ihr irgendwie, bevor wir jetzt gleich Mara anrufen, um nämlich mit ihr darüber zu sprechen, wie es Jürgen Klopp dahin geschafft hat, denn es gibt da eine ganz große Persönlichkeit im Mainzer Umfeld, die Jürgen Klopp geprägt hat. Habt ihr irgendjemanden, wo ihr denkt, der würde sofort, wenn du dem jetzt die Klamotten, die Fußballklamotten ausziehen würdest und einen Sakko oder irgendwas anziehen würdest, die würden sofort gute Trainer abgeben? Habt ihr dann Spieler irgendwie parat? Egal ob 19 oder 33, wie Jürgen Klopp damals?
Ich muss überlegen.
Ja. Überlegen und nichts sagen ist natürlich immer ein bisschen schwierig im
Beim
Podcast.
Podcast, das ist sau schwierig, aber das schneidest du eh alles raus.
Ja, damit ist das Geheimnis auch schon mal gelüftet.
Ich könnte mir vorstellen, dass Kimmich so viel vom Spiel versteht, dass er, unabhängig vom Alter jetzt, dass er noch viel zu jung wäre für einen Trainer, aber da einen guten Plan hätte.
Das ist interessant, ich denke gerade eher an so einen Spieler, der sich selber vielleicht auch auf dem Platz nicht so wichtig nimmt und trotzdem eine extrem gute Bindung zur Mannschaft hat, weil er vielleicht jemand ist, der dann so fernab des...
Haaland.
Weil er auf der Tribüne schon wie so ein Trainer übt. Ne?
Der sich nicht so wichtig nimmt, der eine extrem gute Bindung hat, nie verletzt ist, immer im Spiel.
Ja, ich weiß nicht, jetzt hau ich mal einen Namen rein, vielleicht so ein Toni Janschke von Gladbach. Irgendwie, weil er so eine Vereinslegende ist, vielleicht mehr als Manager als
das
Trainer.
Das ist auch so ein ganz random Name, ne?
Ja, also, ist aber gut.
Ja.
Wir werden dich daran messen, Hans.
Also Jürgen Klopp war bis dahin auch eher...
Wie beim Mästen. Mit Espresso.
Das machst du selber hier.
Also Jürgen Klopp, sagen wir mal so, er war damals eher ein Spieler Richtung Toni Janschke, ohne Toni Janschke zu nahe zu treten, als ein Spieler Marke Joshua Kimmich. Klopp war nämlich bis dahin öffentlich vor allem durch seine Zweikampfhärte in seinen 325 Zweitligaspielen aufgefallen, als jetzt durch sein Lenken und Denken auf dem Feld. Ich habe es gesagt, intern beschäftigte er sich aber schon mit dem Spiel hinter dem Spiel. Also er hat halt studiert, er hat Taktikunterricht sozusagen genommen und vor allem, was damals auch wichtig war, sonst hätten das ja auch, das muss man sich auch immer überlegen, ja, hätte das ja der Mannschaftsrat nie vorgeschlagen. Er war auch sehr beliebt. Er galt als jemand, der zwar in der Kabine nicht immer am lautesten war, aber wenn er was gesagt hat, haben die Mitspieler zugehört. Sein Wort hatte Gewicht und vor allem, und da kommen wir jetzt zum wichtigsten Punkt in dieser Folge, er hatte ein ganz besonderes Vorbild. Und über dieses Vorbild sprechen wir jetzt eben mit Mara Pfeiffer. Ich habe sie schon angekündigt, Journalistin, Mainz 05-Kennerin und Biografin, neuerdings auch von Wolfgang Frank. Hallo Mara.
Hallo in die Runde, freue mich bei euch zu sein.
Schön, dass du da bist. Wir haben ja gerade ganz kurz schon mal über Jürgen Klopp gesprochen, der damals mit, ja doch recht jungen, 33 Jahren quasi von jetzt auf gleich vom Spieler zum Trainer wurde bei den 05ern. Wie viel Wolfgang Frank, was glaubst du, wie viel Wolfgang Frank steckte zu dem Zeitpunkt im ja frisch gebackenen Trainer Jürgen Klopp?
Also was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass seine erste Ansprache an die Mannschaft so ziemlich 100% Wolfgang Frank war. Das hat er mir nämlich verraten, als wir für das Buch miteinander gesprochen haben. Und zwar hat er erzählt, er hatte das sehr, sehr im Gedächtnis behalten, dass es mal eine Ansprache gab, wo Wolfgang Frank meinte, 95% ist so das, was Menschen geben in ihrem Job und in dem, wie sie so unterwegs sind. Und 95% ist auch das, was mindestens immer die Spieler einer gegnerischen Mannschaft geben. Und wenn man sich Gedanken darüber macht, wir haben uns vorbereitet, die haben sich vorbereitet, wir wollen gewinnen, die wollen gewinnen, wir haben uns unsere Gedanken gemacht, die haben sich unsere Gedanken gemacht, dann ist das, was den Unterschied bringen kann, sind diese 5%. Und er meinte, das war für ihn damals so eine totale Offenbarung, weil wenn du dich halt hinstellst als Trainer und sagst, ihr müsst heute 110% geben, dann sehen die Leute vor sich 110% und das ist eine unfassbare Strecke. Oder auch wenn du nur sagst, ihr müsst 100% geben, dann ist das auch eine unfassbare Strecke. Aber wenn dir jemand quasi vermittelt, hey, 95% gibst du ganz automatisch und du musst eigentlich nur noch 5% drauflegen, dann ist das was, was sich in dem Moment total greifbar anfühlt und wo du das Gefühl hast, ja, Mensch, also das rutsche ich doch auf einer Arschbacke ab, so ungefähr. Und weil diese Ansprache bei ihm damals so hängen geblieben ist, hat er die tatsächlich vor seinem ersten Spiel als Trainer so nochmal gehalten und er meint, das waren zwar einige Spieler dabei, die sie schon mal gehört hatten, aber er hat darauf gesetzt, dass sie sie wieder vergessen haben im Gegensatz zu ihm und er vermutet, so sei es auch gewesen. Also sicherlich steckte da schon einiges in ihm drin und das war ja auch die Idee, muss man sagen, warum Klopp in dem Moment zum Trainer gemacht wurde, weil man einfach festgestellt hat, diese zwei Phasen unter Wolfgang Frank waren so prägend für diese Spieler, dass sie eigentlich überhaupt nicht mehr offen waren für das, was die Trainer danach versucht haben und dann war es im Prinzip nur folgerichtig, einen aus ihren eigenen Reihen zum Trainer zu machen.
Du hast jetzt gerade schon von zwei Phasen gesprochen, nur zur Einordnung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wolfgang Frank hatte zwei Amtszeiten in Mainz, eine war von 95 bis 97 und eine war von 98 bis 2000. Da fragen natürlich sich jetzt die Leute, beziehungsweise ich habe mich bei der Recherche gefragt, was war denn da zwischen 97 und 98 los, wo war Wolfgang Frank denn da?
Da war er tatsächlich in Österreich bei Austria Wien. Es war so, dass er in der Saison 95-96 im September zu Mainz 05 gekommen ist. Da ist nach den ersten paar Spieltagen Wolfgang Franz entlassen worden. Wolfgang Franz, sage ich schon, Horst Franz, pardon, die sind namentlich zu nah beieinander für mich. und dann war Manfred Lorenz Interimstrainer und dann hat also Christian Heidle die Empfehlung bekommen mit Wolfgang Frank, hat mit dem Gespräche geführt, war erstmal gar nicht so begeistert, weil er ihm so sehr lehrermäßig rüberkam und das eigentlich was ist, womit er gar nicht so gut kann. Aber wie er immer wieder in Gesprächen betont, es wollte damals ja niemand mehr Trainer werden bei Mainz 05. Und bis zum Ende der Hinrunde hat man dann so vor sich hingewurschtelt, sag ich mal. Und in der Rückrunde kam dann eben diese große Revolution mit Raumdeckung, Viererkette und so weiter. Und der Verein war in der Hinrunde Tabellenletzter und war dann in der Rückrunde Tabellenerster. Also es war schon ein großes Spektakel. Und so haben sie die Klasse eben gehalten. Und dann hatte man eigentlich in der zweiten Saison relativ schnell, weil das so gut funktioniert hat miteinander, das Gefühl, man kann auch tatsächlich oben mitspielen. Also es geht plötzlich nicht nur um den Klassenerhalt, wir reden hier ja immer von der zweiten Liga damals bei Mainz 05, sondern man kann tatsächlich vielleicht sogar Richtung Aufstieg in die erste Liga schielen. Und das war was, was Wolfgang Frank auch sehr, sehr früh klar gemacht hat, also dass er sich nicht damit zufrieden geben wird, immer nur kleine Brötchen zu backen, sondern das war wirklich jemand, der im positivsten Sinne Visionen hatte und der einen Verein weiterentwickeln wollte. Und das lief dann eigentlich auch sehr gut in dieser zweiten Saison. Man war dann zum Ende der Hinrunde, wenn ich es jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe, ich glaube Zweiter, dann gab es ein sehr langes Trainingslager auf Zypern. Beide Trainingslager unter Frank sind im Prinzip legendär. Das eine, weil man es eben genutzt hat, damals in der ersten Saison, um die Viererkette einzutrichtern. Das andere dann, weil man wegen schlechtem Wetter in Deutschland das Trainingslager auf fast 4 Wochen verlängert hat. Ja, und die Spieler haben sich aber nicht gegenseitig umgebracht, sondern haben wirklich gut miteinander gearbeitet. Und dann kam man zurück und wollte im Prinzip um den Aufstieg mitspielen. Und die ersten beiden Spiele sind sehr schlecht gelaufen, vor allen Dingen das zweite dann beim VfB Leipzig. Und Wolfgang Frank hat das für sich nicht hinbekommen, das zusammenzubringen, dass seine Vorstellung, wer viel, viel arbeitet und wer viel, viel investiert wird, auch belohnt, ist in diesen zwei Spielen aus seiner Sicht dermaßen nicht erfüllt worden. Und er hat sich selbst so krass in Frage gestellt danach, dass er tatsächlich nach diesen beiden Spielen, obwohl sie diese erfolgreiche Phase hatten und obwohl es ja eigentlich nur zwei Spiele waren, die nicht so gelaufen sind, sein Amt niedergelegt hat von sich aus. Und hat dann kurz danach eben das Angebot bekommen, in Wien zu arbeiten und hat es auch angenommen. Und in Mainz hat dann nichts mehr so richtig funktioniert, woraufhin sich irgendwann Christian Heidel in den Flieger gesetzt hat und nach Wien geflogen ist und da am Trainingsplatz stand und gesagt hat, ich hole dich zurück.
Ja, und das spricht ja auch irgendwie diese Anekdote dafür, dass dieser Wolfgang Frank ein ganz spezieller Typ war. Du hast jetzt eben gerade schon vom Viererkettentraining gesprochen. Ich habe gelesen, nachdem er das erste Mal dann dort angekommen war, hat man wochenlang nichts anderes gemacht, als verschieben in einer Viererkette zu trainieren. Also auch ohne Bälle, sondern einfach nur irgendwie sich Seile um die Hände gebunden und es nur über den Platz verschoben sozusagen. Das hat mich sofort erinnert an 2004, als Jürgen Klinsmann damals Bundestrainer wurde. Da wurde dann ja auch viel gewitzelt mit Gummitwist und was sind das denn für komische neue Trainingsmethoden aus den USA, das glich ja schon einer kleinen Revolution beim DFB. Wie müssen wir uns denn Mainz 05 davor vorstellen? War das noch so alte Schule, Medizinbälle unterm Arm und so weiter?
Man muss vielleicht, also wenn man an die 90er im Fußball denkt, sich überlegen, dass natürlich das von der Taktik her noch eine andere Prägung war damals. Und Wolfgang Frank hatte aber nach seiner Spielerzeit sich erst reamateurisieren lassen und ist dann als Spielertrainer in die Schweiz gegangen. Also erst war er eine halbe Saison Spieler, dann Spielertrainer, dann wurde er zum Trainer. Er hatte schon Anfang der 80er seinen Fußballlehrer gemacht in Köln an der Sporthochschule. Und die Schweiz ist ja so ein bisschen so ein unterschätztes Fußballland. Und dort war also das ganze Thema Viererkette auch in den Jugendnationalmannschaften und in den Nationalmannschaften schon viel eher eins. Außerdem gab es damals beim AC Mailand mit Ario Sacchi oder Sacchi, den ich wahrscheinlich bis ans Ende meines Lebens falsch aussprechen werde, einen Trainer, der eben auch genau so gearbeitet hat und der auch auf so eine Art und Weise, ja, ich würde mal sagen, das Training angegangen ist. Also von dem weiß man, hat Frank sich unter anderem einiges angeschaut und diese Geschichte mit dem Verschieben und tatsächlich, wie du auch gerade gesagt hast, also dass man aneinander gebunden ist, weil du musstest ja den Raum plötzlich völlig anders begreifen. Es war eben nicht mehr so, dass jedem Spieler einer zugeordnet war, den man, wie man früher gesagt hat, bis auf die Toilette verfolgt hat, sondern du solltest plötzlich im Raum decken und das musste ja erstmal verstanden werden. Und die Spieler haben nicht nur aneinander gebunden, auf dem Trainingsplatz verschoben, ohne Ball, stundenlang, 1 gegen 1, 1 gegen 2, 1 gegen 3, 1 gegen 4 und so weiter, sondern sie haben auch vorher stundenlang in einem Kämmerlein gesessen und Videos geschaut, unter anderem also von Ario Sacchi, von Spielen, aber auch vom Training oder eben auch Spiele von Schweizer U-Nationalmannschaften, um eben dieses System zu verstehen. Also das war tatsächlich so, dass Wolfgang Frank als Typ Dinge erwartet hat von seinen Spielern, die damals so noch gar nicht kannten. Also die durften nicht einfach, also war nicht einfach mehr so, dass du zum Training gekommen bist, nach anderthalb Stunden bist du wieder gegangen, sondern du hattest einen kompletten Arbeitstag. Du hast dich morgens schon getroffen, hast miteinander gefrühstückt vor dem ersten Training, du hattest ein Training, du hattest dann Videositzungen, dann gab es irgendwo irgendwelche Klappbetten, wo die Leute sich zwischendurch mal ein Stündchen für ein Nickerchen ablegen konnten, zumindest die schnell genug waren, um die Klappbetten, die da waren, irgendwie sich zu sichern. Und dann gab es die zweite Trainingseinheit, also das waren alles Sachen, die waren natürlich komplett neu für eine Zweitligamannschaft in der Mitte der 90er Jahre.
Mara, mir brennt eine Frage die ganze Zeit schon auf den Lippen. Und zwar, ich denke die ganze Zeit darüber nach, wenn ich über Wolfgang Frank nachdenke und ich schaue so auf seine Station als Trainer, dann sieht man da natürlich Mainz. Man sieht auch Wien, wie du gerade schon gesagt hast. Dann kommt später noch Unterhaching. Wir können jetzt ja alles durchgehen, jedenfalls worauf ich hinaus will. Da ist kein riesiger Name dabei. Also da ist kein Bayern, kein Dortmund und so weiter. Wir hatten hier vor einiger Zeit mal eine Folge über Marcelo Bielsa. Auch so ein Taktikgenie, der aber letztendlich auch nie Real Madrid oder Barcelona trainiert hat. Aber trotzdem so wahnsinnig viel weitergegeben hat. Die Frage ist also, wenn Wolfgang Frank das so an Kloppo weitergegeben hat, was hat Frank selber gefehlt, dass er zu einem Kloppo selbst wurde?
Das ist die Frage, die sicherlich also in Bezug auf Wolfgang Frank immer ein bisschen übrig bleiben wird. Also ich finde, es ist zweigeteilt. Auf der einen Seite ist es, glaube ich, schon so oder lässt sich das auch aus Interviews mit ihm irgendwie rauslesen, dass er durchaus Ambitionen gehabt hätte. Ist ja klar, wenn du im Fußball bist und du hast diesen Erfolg, dann willst du nach oben. Es ist auch so egal, welchen Verein er übernommen hat. Er hat immer sehr schnell von Aufstiegen gesprochen. Also er wollte das bestimmt. Hat es eine Auswirkung auf das, was von ihm übrig geblieben ist, dass er es nicht geschafft hat? Würde ich sagen, nein, durch das, wie er die Menschen geprägt hat, die er geprägt hat. Die Frage, warum er es nicht geschafft hat, ist sehr komplex zu beantworten, finde ich. Im Endeffekt zieht die sich auch durch das ganze Buch. Es hatte aber was damit zu tun, dass er diese große Ungeduld hatte. Wenn man sich mit ihm beschäftigt und wenn man darauf schaut, was er so für sich wollte, dann konnte er das nicht immer erreichen innerhalb der Gegebenheiten, die er in einem Verein angetroffen hat. Und wenn er nicht das Gefühl hatte, dass alle so all-in sind wie er, dann gab es immer wieder den Punkt, an dem er selbst gegangen ist. Also es gab natürlich auch Vereine, bei denen er entlassen wurde, aber es war eben auch sehr häufig so, dass er selbst den Schlusspunkt gesetzt hat und gesagt hat, ich kann hier so, wie die Verhältnisse sind, nicht das erreichen, was ich gerne erreichen möchte. Und diese Ungeduld hat da sicher einen ganz, ganz großen Einfluss gehabt. Und wenn man späte Interviews mit ihm liest, dann ist es auch so, dass er selber immer wieder zurückwandert zu dieser Geschichte in Mainz, weil er, glaube ich, irgendwann im Verlauf seiner Zeit als Trainer für sich schon festgestellt hat, in Mainz hätte er diese Chance wahrscheinlich gehabt, wenn er die Geduld gehabt hätte. Also tatsächlich über einen längeren Zeitraum etwas zu entwickeln. Und viele der Spieler dieser ersten Zeit in Mainz, also unter anderem auch Jürgen Klopp, sagen auch, wäre er geblieben, wäre man aufgestiegen. Also man hat ja tatsächlich in der Saison, in der er dann nach den zwei Rückrundenspielen gegangen ist, bis zum allerletzten Spieltag um den Aufstieg mitgespielt und hat dann im Aufstiegsduell gegen Wolfsburg ihn im Prinzip aus der Hand gegeben und Wolfsburg ist dann aufgestiegen und Mainz nicht. Also er war ganz, ganz nah dran und ich glaube auch nicht zu Unrecht hat Jürgen Klopp in der Rede bei seiner Beerdigung gesagt, dass Wolfgang Frank zwar nie selbst die erste Liga trainiert hat, aber dass er ein Erstligatrainer war, durch das auch, wie er die ganzen Leute geprägt hat, die eben von ihm gelernt haben. Und zwar nicht nur von ihm inhaltlich als Trainer, sondern auch ganz, ganz stark, was seine Menschenführung angeht.
Da wollen wir ansetzen, denn über das taktische Verständnis haben wir jetzt schon sehr viel gehört. Aber was war er am Ende für ein Typ? Hat er ein dominantes Trainerauftreten? War er jemand, der gut zuhören konnte? Wenn du sagst, er war nicht gerade sehr geduldig, was vielleicht so die sportliche Entwicklung angeht. Wie hat er auf seine Spieler gewirkt, gerade wenn so viele auch sagen, dass sie von ihm sehr stark geprägt wurden?
Er war jemand, der sehr viel gefordert und sehr viel gegeben hat, würde ich sagen. Also er hat auf dem Platz und was das Sportliche angeht, sehr hohe Ansprüche gehabt an seine Spieler und hat die auch sehr klar formuliert. Aber er hat ihnen unheimlich viel gegeben. Er war auch gerade für jüngere Spieler auf eine besondere Art und Weise da. Also in den Gesprächen, die ich geführt habe mit Wegbegleitern, fällt wirklich wahnsinnig oft auch das Wort Vaterfigur. Er hat mit jungen Spielern auch oft gerade zu Beginn seiner Zeit als Trainer extra Einheiten eingelegt, noch nach dem offiziellen Training. Er hat alles von sich in den Verein gegeben. Er war im Prinzip rund um die Uhr da. Er hat in vielen Phasen seines Lebens diesem Job als Fußballlehrer, als Trainer alles untergeordnet. Und er hatte, würde ich sagen, aus den Gesprächen, die ich geführt habe, die Fähigkeit, eine Idee von Fußball so zu vermitteln, dass die Leute einfach Bock drauf hatten und dass sie auch bereit waren, das, was er gefordert hat, eben tatsächlich einzubringen.
Du hast ja in der Recherche für die Biografie mit sehr vielen Menschen, mit sehr vielen Wegbegleitern gesprochen, ehemaligen Spielern zum Beispiel, die ja in die Gunst kamen, unter ihm zu trainieren. Und da waren ja auch jede Menge Spieler dabei, die heute Trainer sind. Magst du vielleicht mal, also natürlich werden wir drei und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns natürlich im April dann sofort dieses Buch kaufen, aber schon mal als kleinen Vorgeschmack, Jürgen Klopp haben wir jetzt schon erwähnt und genannt, wer war denn da sonst noch so dabei, den wir heute auf der Trainerbank sehen können?
Also wenn man mal in die aktuelle erste Liga schaut, dann ist es beispielsweise Stefan Leitl, der war Spieler unter Wolfgang Frank, also der jetzt in Fürth arbeitet. Dino Toppmöller, der mit Julian Nagelsmann bei Bayern München ist, hat ebenfalls unter ihm gespielt. Wenn man mal in die dritte Liga schaut, zu Eintracht Braunschweig, da ist Matthias Lust seit einiger Zeit Co-Trainer. Der war Spieler zusammen mit Stefan Leitl unter Wolfgang Frank. Was ganz spannend ist, weil die beiden auch teilweise ein sehr kompliziertes Verhältnis hatten und ich mich deswegen besonders gefreut habe, dass er auch länger mit mir gesprochen hat. Joachim Löw war tatsächlich auch sein Spieler in der Schweiz. Also das ist so die eine Geschichte, dass es eben tatsächlich einige im Trainergeschäft gibt oder gab, die unter ihm gearbeitet haben. Marc Zimmermann beispielsweise, der beim 1. FC Köln in die U21 trainiert. Dann gibt es natürlich einige so aus dem Schweizer Fußball, die auch heute also noch sehr sehr positiv und sehr, sehr zugewandt, das ist so das andere, finde ich, von ihm sprechen. Also, dass es eben nicht nur um seine Art als Trainer geht, sondern eben auch so um seine ganze Persönlichkeit. Also Jeff Saibene zum Beispiel, der ja durchaus auch hier schon ein Begriff ist, ist auch jemand, der unter ihm gespielt hat. Und dann hat er natürlich, also das ist dann nicht so, dass er da seine Mitspieler auf diese Art geprägt hat, aber spannend fand ich schon auch die Gespräche mit seinen ehemaligen Mitspielern, also weil er hat ja als Spieler, als Stürmer, der er war, in der Bundesliga bei vielen traditionsreichen Vereinen tatsächlich gekickt und also über diese Zeit zu sprechen, das war was ich für mich auch total spannend fand und wo ich das Gefühl hatte, da habe ich auch selber nochmal total viel gelernt, so über die ganze Entstehung der Ligen hier und über die ganze Entwicklung des Fußballs. Es war auf jeden Fall sehr bereichernd, auch für mich selber.
Hast du das Gefühl, dass Wolfgang Frank mit seiner Art und Weise über Fußball nachzudenken und ihn zu lehren, einem Verein oder vielleicht mehreren Vereinen so eine Art Weg mit auf den Weg gegeben hat, wie man Fußball spielt, so eine Art Johann Cruyff bei Barca, wo sich dann quasi alle daran orientiert haben? Oder hast du eher das Gefühl, dass er einzelne Trainer beeinflusst hat, die dann den Fußball sozusagen mit in die weite Welt hinausnehmen?
Also um sowas vergleichbar zu machen wie Cruyff bei Barcelona, würde ich sagen, war er tatsächlich zu kurz an den jeweiligen Stationen, mit einer Ausnahme in der Schweiz, nämlich der FC Glarus, den er wirklich also aus dem Amateurbereich in den Profibereich gebracht hat und wo heute alle noch sagen, das ist unglaublich eigentlich, also was Wolfgang Frank für den Verein bedeutet. Kuni Gabriel, der mittlerweile Präsident ist, hat damals mit ihm zusammengespielt und der sagt, er ist natürlich auch heute in der Position, alles das, was er mitgenommen hat, aus dieser Zeit in den Verein wieder einfließen zu lassen. Also das ist wirklich ein Verein, wo ich sagen würde, den hat er auf allen Ebenen geprägt und verändert. Aber er hat natürlich auch Mainz auf allen Ebenen geprägt und verändert und weniger, indem man jetzt heute noch sagen würde, da wird genau derselbe Fußball gespielt wie damals, weil Fußball sich halt natürlich auch immer weiterentwickelt, aber er hat eine Haltung und eine, ja, also das Wort Vision, ich mag das eigentlich selber gar nicht so, aber es ist letztlich so, also er hat an etwas geglaubt und er hat diesen Glauben daran, was man sein kann, in Mainz ganz, ganz nachdrücklich hinterlassen und das ist was diesen Verein extrem geprägt hat, deswegen ist es auch, finde ich, extrem cool, dass sie jetzt mittlerweile das Trainingsgelände am Bruchweg da am Nachwuchsleistungszentrum eben in Wolfgang Frank Campus umbenannt haben, weil genau da gehört sein Name auch auf jeden Fall hin.
Das finde ich sehr kurios, denn genau das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Du hast ja gesagt, er ist jetzt kein Johann Cruyff, der da jetzt über Jahrzehnte als Spieler, Trainer und Funktionär gewirkt hat. Aber wenn man überlegt, dass jemand, der nur zweimal zwei Jahre dort gearbeitet hat, dann jetzt dieses ganze Areal, das NLZ und so weiter, dass das jetzt seit 2021 den Namen Wolfgang Frank Campus trägt, ich finde das verrückt und vor allem auch sehr beeindruckend vor allem, denn es heißt ja, oder das zeigt ja auch, dass man jetzt nicht ewig irgendwo gewirkt haben muss, um eben ja eine Wirkung erzeugt zu haben. Du hast eben schon einmal davon gesprochen, Mara, dass du etwas gelernt hast. Und hier bei Nachholspiel ist es immer unsere schöne Tradition, dass wir am Ende einer Folge, und so machen wir es jetzt auch am Ende dieses Gesprächs mit dir, über unsere Lerneffekte sprechen. Wir sprechen immer darüber, was haben wir mitgenommen. Du hast ja jetzt, ja, ich tippe jetzt mal monatelang logischerweise recherchiert für diese Biografie über Wolfgang Frank. Wie sieht denn das bei dir aus? Was hast du in der Recherche gelernt? Was hat dich so nachhaltig beeindruckt, dass du sagen würdest, ja, das habe ich mitgenommen, das wusste ich vorher noch nicht über diesen Menschen und Trainer Wolfgang Frank?
Uff, ich habe so viel gelernt. Also ich habe Dinge, die ich sofort wieder vergessen möchte, über Ligensysteme in der Schweiz und in Österreich irgendwie zu Zeiten. Also die Schweizer Liga hat mich völlig fertig gemacht mit ihren komischen Modi. Und dann war er ja auch noch in Belgien und überall. Also ja, ich habe sicherlich viel sagt man, wie so Statistikwissen und so, was man eine Zeit lang dann mit sich trägt und dann auch wieder vergisst und wahrscheinlich muss ich in einem halben Jahr in irgendwelchen Podcast-Gesprächen die Sachen dann parallel schon wieder nachschlagen, während ich versuche, Fragen zu beantworten. Aber also ich finde, so ein Lerneffekt, der gar nichts ist im Sinne von, das schreibe ich jetzt auf und das habe ich quasi mir an Wissen angeeignet, sondern so ein übergeordneter Lerneffekt, würde ich sagen, ist, wenn so viele Menschen so positiv über dich sprechen. Und positiv bedeutet nicht unkritisch. Also die Leute sagen auch, was sie genervt hat und was sie an ihre Grenzen geführt hat und wo sie miteinander in den Clinch gegangen sind. Das ist, ich hab in diesen Gesprächen nicht das Gefühl gehabt, dass das was mit Schönfärberei zu tun hat, sondern in einer totalen Offenheit über die Sachen, die kompliziert waren, aber immer am Ende dahin kommen, was für einen unfassbaren Einfluss dieser Mensch hatte und wie sehr er geprägt hat und wie sehr er fehlt. Und also wenn Menschen so über jemanden sprechen, dann muss der echt sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Und das hat mich am allermeisten beeindruckt.
Am 7. September 2013 starb Wolfgang Frank dann an den Folgen eines Hirntumors. Vor ein paar Tagen, am 21. Februar, da wäre er 71 Jahre alt geworden. Die Biografie von Mara Pfeiffer erscheint im April. Danke, Mara, dass du uns diesen Trainer noch einmal so nahegebracht hast, diesen Trainer, der, das haben wir jetzt auch gelernt, so viele Typen nachhaltig beeinflusst hast. Vielleicht ja bis bald hier bei Nachholspiel, liebe Mara. Vielen, vielen Dank und bis nächstes Mal.
Sehr gerne, danke für die Einladung. Ich komme jederzeit wieder.
So, das war Mara. Wir haben auf jeden Fall eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben für die Lerneffekte. Mario steht auf jeden Fall schon mal auf. Mario, was hast
du? Ja, ich habe versprochen am Anfang der Folge, dass ich Hans einen Espresso kredenze. Das gedenke ich immer noch zu tun, aber ich wollte natürlich nicht während des Gesprächs einfach aufstehen und gehen. Die hätte ja gedacht, was macht der denn jetzt?
Das ist sehr anständig von dir.
Aber ich habe es nicht vergessen, deswegen... Ja.
Auch das ist sehr anständig von dir.
Ich würde sagen, ich warte jetzt hier auch schon gefühlt eine Viertelstunde.
Ja, denn ich habe ja auch noch gar nicht erzählt, Hans, dann erzähle ich es jetzt dir, Mario, ich rede ein bisschen lauter, dann hörst du das im Westflügel in der Küche auch noch. Denn wie ging es eigentlich damals aus mit dem Neutrainer Jürgen Klopp? Das habe ich ja noch gar nicht erzählt bei Mainz 05. Die standen ja auf Platz 15, als Klopp übernommen hat. Und klar, Mainz startete auch dank der Kabinenansprache von Jürgen Klopp eine Serie. Die ersten 7 Spiele haben sie nicht verloren, 6 Siege, ein Unentschieden. Insgesamt waren es dann in den verbleibenden 12 Spielen 6 Siege, 3 Unentschieden und nur 3 Niederlagen. Bedeutete am Ende der Saison Platz 14, Klassenerhalt. Jürgen Klopp also über Nacht zum Trainer gemacht worden. Der Start einer Trainerkarriere, der Beginn, um jetzt mal ein bisschen kitschig zu klingen, von etwas ganz Großem, das erst in Mainz und dann in Dortmund und aktuell dann auch noch in Liverpool für Furore und Erfolg gesorgt hat. Hans, wir haben jetzt mit Mara schon darüber gesprochen, was sie gelernt hat. Was hast du so mitgenommen? Wolfgang Frank ist jetzt ja keiner, kann ich ja gleich mal vorwegschieben. Über den haben wir zum Beispiel hier in unserem Podcast noch gar nicht geredet.
Der Name ist doch nie gefallen.
Genau, obwohl er ja so viele Trainer, Mara hat eben schon ein paar genannt, ich hatte mir auch noch ein paar aufgeschrieben. Also wenn man mal so guckt, wer damals entweder unter Wolfgang Frank oder dann auch unter Jürgen Klopp gespielt hat, denn man muss ja immer sehen, Klopp lernt von Frank und die alle lernen dann von Klopp. Da waren dann Leute dabei wie Jürgen Kramny, Christian Hock, Thorsten Lieberknecht, Mara hatte eben schon Topmöller und Leitl erwähnt, Wir haben noch Stöver, der dann bei St. Pauli und bei Kiel eher im Management gearbeitet hat. Sandro Schwarz, David Wagner. Also es sind so viele Spieler, die entweder unter Wolfgang Frank oder dann unter Jürgen Klopp gespielt haben. Das ist schon krass.
Ja, ich will, glaube ich, das Ganze versuchen, mit dieser schönen Anekdote, die Mara ganz zu Beginn mit uns geteilt hat, versuchen, für mich zu erklären. Da hat sie ja von diesen 5% gesprochen, statt den 100%. Und 5% ist viel greifbarer. Und am Ende, finde ich, ist es ja so grundsätzlich im Sport, sind es dann so die Kleinigkeiten, die vielleicht dich von einem guten oder sehr guten Trainer unterscheiden oder zwischen Sieg und Niederlage unterscheiden. Und am Ende ist dann eben auch einer in der Viererkette mehr eine Kleinigkeit, aber eben auch eine Revolution. Und dadurch, dass so viele Spieler und heutige Trainer von Wolfgang Frank geprägt wurden, muss es ein Sammelsurium an Kleinigkeiten gewesen sein, die ihn ausgezeichnet haben. Und ich finde es toll, dass wir hier beim Nachholspiel endlich mal dann auch über ihn gesprochen haben, auch wenn der Name bisher ehrlicherweise noch nie gefallen ist, hat man schon sehr viele seiner ehemaligen Schüler hier erwähnt und natürlich auch schon sehr oft über die Dreier- oder Viererkette philosophiert. Und das eben, du hast es nochmal gesagt, auch der Campus in Mainz, und wir wissen, Mainz hat eine der besten Jugendarbeiten in ganz Deutschland, nach ihm benannt ist, zeigt einfach, was für ein großes Denkmal er verdient hat.
Mario, was hast du?
Wieder da. Hans, du bist wieder trinken, da? Der wird bald kalt, Espresso. Deine Antwort war schon wieder
auf
so lang.
Stunden, um warm zu werden. Und
ja, jetzt wird er schnell wieder kalt. Ja, Wahnsinn, so wie wir hier.
So wie wir. Oh Gott. Ja gut, auf der Straße.
Nee,
ja.
Ich muss echt sagen, was ich Mara am Schluss noch gefragt habe, das hat mich echt interessiert, weil ich wissen wollte, klar, Cruyff war nicht das ideale Beispiel, weil der so lange bei einem Verein war, aber Cruyff war trotzdem das beste Beispiel, das mir auf die Schnelle eingefallen ist, weil der halt einen Verein so geprägt hat. Und das tun eigentlich nicht viele, aber der ganz großen Trainer, von denen tun es dann doch einige, die halt einem Verein so ein gewisses, ja, so eine Philosophie mitgeben. Und das hat mich jetzt gerade echt gefreut zu hören, dass er das bei diesem Schweizer Verein geschafft hat, obwohl er da auch nicht ewig war. Aber dass die heute noch über ihn reden, ist im Kleinen das, was man in Barcelona sagt. Die reden heute auch noch über Cruyff und sagen so und so, der hat uns das in den 70ern oder wann das war halt mitgegeben. Und wenn das auch nur ein kleiner Schweizer Verein ist, der jetzt nicht immer in der Champions League und so spielt, ist es trotzdem schön zu hören, dass da ein Trainer mal war, der den so geprägt hat, und dann sagt man, da ist noch ein bisschen was übrig.
Ja, das, was ich auf jeden Fall sehr interessant fand, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, klar, Wolfgang Frank hört man immer mal wieder, gerade wenn es um Jürgen Klopp geht und um seinen Trainervater, um sein Vorbild, da fällt immer wieder dieser Name, aber dass auch seine Mitspieler entschieden haben, er wird jetzt Trainer, das wusste ich nicht. Ich dachte immer, dass das Christian Heidel, das ist ja auch mittlerweile wirklich eine gut und lang andauernde Freundschaft zwischen Heidel und Klopp, dass die das entschieden haben, Heidel und Präsident Strutz, aber dass das quasi der Spielerrat von sich aus gesagt hat, ja gut, wenn er jetzt gegen Duisburg nicht spielen kann, dann setzt er sich eben auf die Trainerbank. Der ist beliebt, der hat eh schon seinen Trainerschein, der ist Sportwissenschaftler, der ist Motivator, der hat unter Wolfgang Frank gespielt. Das finde ich geil, dass das so von sich aus passiert.
Wären diese Spieler doch bei der EM 2000 im deutschen Kader gewesen, dann wäre Lothar Matthäus auch während des Turniers noch zum Trainer geworden.
Also ich dachte, du meintest jetzt schon bei den vergangenen Turnieren unter Joachim Löw, dass das dann lieber Spieler übernommen hätten statt Joachim Löw. Aber das Joachim Löw haben wir ja heute, das ist auch noch ein Lerneffekt, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass Joachim Löw auch eine Verbindung zu Wolfgang Frank hat.
Tolle Aussage auch von Mara. Auch auf der man dann auch so, also auf dieser Aussage kaut man so ein bisschen rum, aber es ist ganz viel dran, als sie sagte, die Schweiz ist eine der meist unterschätztesten Fußballnationen. Und in der Bundesliga kriegen wir es ja sehr viel mit, weil einfach sehr viele Nationalspieler hier einfach ihr Geld verdienen, aber auch immer mehr Trainer aus der Schweiz rüberkommen und wiederum andere Trainer aus Deutschland in der Schweiz sehr, sehr viel lernen und danach auch meistens einen ziemlich guten Karriereschub nochmal bekommen.
Ja, noch einmal in Abwesenheit vielen, vielen Dank, Mara Pfeiffer, dass du uns solche Einblicke gegeben hast in den Kopf von Wolfgang Frank, in das Trainerbüchlein auf den Trainingsplatz. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich musste gestehen, ich musste zweimal auch an Wolfgang Rolf denken. Also
wegen des Namens?
Verwechslungsgefahr, ja, tatsächlich.
Ja, die Frisur von Wolfgang Rolf als Spieler war natürlich auch...
die hängt auch, glaube ich, im Werner Museum.
Hans hat gerade während des Gesprächs ein Foto geschickt.
Ja, warte, ich guck kurz.
Drunter steht, Achtung, nicht verwechseln. Und da kommt ein Foto von Wolfgang Rolf. Rolf.
Ja, Wolfgang Rolf, sorry, siehst du?
Schon verwechselt.
Ja, die Frisur von Wolfgang Rolf, die hängt heute im Werder-Museum. Da hast du vollkommen recht. Heißt das nicht sogar Museum? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist ja, das ist eine Frisur, die hinter Glas gehört, aber auch nur dahin.
Jetzt lachte. Oh, war ein Kaffee mit Schuss, gell?
Ja, komm auch.
Mario, vielen Dank für den Kaffee. Mara, vielen Dank.
Du hast mal wieder keinen bekommen.
Ich brauche keinen Kaffee.
Ja, danke. Eben.
Ich
aber wenn hier, du mal einen willst, gerne.
Ja, dann weiß ich ganz genau, wo ich klingeln muss.
Ja.
Nächste Woche, logischerweise Folge 123, da sprechen wir, Mario, du bereitest diese Folge vor. Da kümmern wir uns um eine Legende.
Eine Legende, die eventuell auch irgendwann mal noch ein guter Trainer werden könnte.
Ja, das kann sein. Auf jeden Fall hatte sie volles Brusthaar. Ohne jetzt
die Legende,
viel,
ja.
Die Legende, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen.
Ja.
Seid gespannt, nächste Woche Folge 123.
Guck mal wieder.
Mario, danke Hans.
Danke Olli für das Vorbereiten.
Danke.
Tschüss.
Ciao, ciao.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.